Das hört sich so komisch an, aber manchmal denke ich, wir Verfahrenslotsen sind auch eine Chance der Imagepflege des Jugendamtes. Wir sind so ein bisschen zahnlose Tiger, weil wir nichts bewilligen, nichts ablehnen, keine Kinder wegnehmen können. Wir stehen einfach den Leuten mit allem, was wir wissen, zur Seite, aber sind nicht dafür verantwortlich, dass es eine Hilfe gibt oder nicht gibt.
Und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Menschen, dem Heilpädagogik-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin Jenny Krämer und freue mich, diese Folge heute moderieren zu dürfen. In diesem Podcast sprechen wir mit Expertinnen über Themen, die die Heilpädagogik in Gesellschaft, Praxis und Politik bewegen. In unserer heutigen Folge sprechen wir über Heilpädagogin als Verfahrenslotsin. Es geht um die inklusive Kinder- und Jugendhilfe, um die Schnittstelle zwischen SGB 8 und SGB 9 und um die Frage, wie Familien besser durch komplexe Hilfssysteme begleitet werden können. Außerdem möchten wir darüber sprechen, welche Rolle Verfahrenslotsen in diesem Reformprozess einnehmen, welche Chancen und welche Herausforderungen mit dieser Funktion verbunden sind und welchen Beitrag die heilpädagogische Professionalität dazu leisten kann. Und unsere heutige Gästin Jana Miller ist integrative Heilpädagogin. Ich hoffe, ich sage das gleich alles so richtig, aber du bekommst gleich nochmal Zeit, das näher zu erläutern. Und seit 2023 als Verfahrenslotsin im Kreisjugendamt Rosenheim tätig. In ihrer Arbeit begleitet und berät sie junge Menschen und Familien, die sich in komplexen Hilfssystemen orientieren müssen. Gleichzeitig aber auch bewegt sie sich fachlich und strukturell als anspruchsvolle Schnittstelle zur Jugendhilfe, Eingliederungshilfe und kommunaler Verwaltung und auch mit weiteren Kooperationspartnerinnen. Ja, ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt dabei auf der Frage, wie Teilhabe, Beratung und inklusive Strukturen konkret gestaltet werden können. Hallo Jana, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank.
Wir starten direkt mit dem Elevator-Pitch. Und zwar stelle ich den Timer auf 60 Sekunden. Wenn du das Klingeln oder Bimmeln hörst, dann weißt du quasi, dass die Zeit vorbei ist. Und dann hast du diese 60 Sekunden Zeit, eine Frage zu erklären. Die lese ich dir kurz vor und dann starten wir auch schon. Erkläre bitte in 60 Sekunden, was eine Verfahrenslotsin ist und warum es diese Funktion überhaupt braucht.
Verfahrenslotsin begleiten, beraten und unterstützen Menschen zwischen 0 und 27 Jahren, die eine Behinderung haben oder von einer Behinderung bedroht sind und helfen dabei, sich in diesem Dschungel, wo ich was beantrage, was ich dafür brauche, sich zu orientieren, zu wissen, wann tue ich welchen Schritt.
Du hast noch 30 Sekunden. Ich glaube, das hatten wir noch nie.
Schnell reden kann ich.
Ja, sehr gut. Wir können ja jetzt gerne noch weiter darüber sprechen. Mich würde zum Beispiel interessieren, wie war dein Weg zu der Funktion als Verfahrenslotsin? Gab es in deinem beruflichen Werdegang spezielle Stationen oder fachliche Erfahrungen, die den Blick auf diese Aufgabe genau gerichtet haben?
Ich habe als erste Stelle nach dem Studium, da hat quasi der Abschluss des Studiums, war zeitgleich mit dem Bundeslandswechsel von Hessen nach Bayern. Und ich habe mir unterschiedliche Einrichtungen in Bayern angeguckt als mögliche Arbeitgeber und habe festgestellt, dass 2009 Inklusion und so ganz frisch aus dem Studium eine sehr konkrete Vorstellung davon, was Inklusion ist und was nicht, ich in großen Einrichtungen hier nicht glücklich werde. Und dann tat sich eine Stelle im Jugendamt, damals in Ebersberg, auf. Und ich dachte mir, wer weiß, so eine Behörde von innen zu kennen, kann ja vielleicht irgendwann hilfreich sein. Meine erste Stelle dort war eine Stelle als Gemeinde- oder Jugendpflegerin und Jugendschützerin, also zwei Bereiche, mit denen ich im Studium überhaupt gar nichts zu tun hatte. Bin dann dort irgendwann in die Scheidungs- und Trennungs- und Scheidungsberatung gewechselt. Habe ich auch im Studium nichts mit zu tun gehabt, aber ich habe es total interessant gefunden, die Strukturen im Jugendamt kennenzulernen. Und tatsächlich ist es so, dass bei der Stelle, die ich jetzt habe, ich die Jugendamtsleiterin im Kreisjugendamt Rosenheim durch meine politische Tätigkeit kannte. Ich habe im Jugendhilfeausschuss gesessen und habe ulkigerweise mit einem meiner zwei Kollegen zusammen, der auch im Jugendhilfeausschuss gesessen hat, meine jetzige Stelle selbst bewilligt. Und als die Stelle dann ausgeschrieben wurde, ist die Jugendamtsleiterin an mir vorbeigegangen vor einer Sitzung und hat gesagt, die Stelle ist ausgeschrieben, ich erwarte deine Bewerbung. So bin ich ins Kreisjugendamt Rosenheim gekommen. Damals war ich bei einem Träger beschäftigt und in der ambulanten Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen tätig und habe dort meine liebste Lieblingskollegin einfach mitgenommen. Die ist mit mir zusammen ins Kreisjugendamt gewechselt. Von daher.
Ach, schön. Grüße gehen raus an die liebste Lieblingskollegin. Schön. Ich habe so ein paar Randinfos. Und zwar weiß ich, dass Rosenheim und ganz Bayern da quasi Vorreiter war. Ich will Thüringen nicht zu nahe treten, denn die haben auch schon früher mit einem Projekt begonnen, was quasi die Verfahrenslotsen 2022 beziehungsweise 2023 bei euch ins Leben gerufen hat. Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
Genau, das hat an manchen Stellen auch schon Ende 22 angefangen. Die zwei Kolleginnen aus dem städtischen Jugendamt haben schon Ende 22 angefangen. Wir drei haben Anfang 23 angefangen. Und damals gab es eben ein bayernweites Modellprojekt mit 10 Standorten in ganz Bayern. Und das waren sehr unterschiedliche Jugendämter und auch sehr unterschiedliche Schwerpunkte in der Umsetzung von Verfahrenslotsen. Und die Idee war im Prinzip, Handlungsempfehlungen zu entwickeln, wie Verfahrenslotsen funktionieren kann. Das heißt, wir hatten eben zum Beispiel in Rosenheim das Thema Kooperation von einem Stadtjugendamt in einer kreisfreien Stadt in Kooperation mit den Verfahrenslotsen des Kreisjugendamtes. Es gab kleine Jugendämter, es gab große Jugendämter, es gab welche, die den Absatz 2 des Paragraphen 10b im SGB 8 im Fokus hatten. Es gab welche, die beides gemacht haben oder welche, die nur den ersten Paragraphen oder sich andere Projekte überlegt haben. Und daraus sind dann Handlungsempfehlungen entstanden, die das Landesjugendamt veröffentlicht hat. Die haben uns in diesem ersten Jahr, 23, unheimlich eng begleitet. Wir hatten viele Austauschtreffen. Das war am Anfang sehr hilfreich, weil wir ja einfach noch nicht so viele Verfahrenslotsen waren und uns immer wieder auch kurz schließen konnten, da wir uns durch diese Austauschtreffen gut kannten. Wie macht ihr das denn eigentlich? Oder ihr habt einen Flyer rausgebracht, können wir da mal gucken, wie der aussieht? Dürfen wir da irgendwas von übernehmen oder so? Genau, also das war im Prinzip Ziel dieses Modellprojekts, eine Idee davon zu bekommen, wie kann Verfahrenslotsen funktionieren?
Ja, jetzt hast du natürlich gerade schon ein paar Paragraphen genannt. Also Verfahrenslotsen klingt ja zunächst erstmal ein bisschen verwaltungsnah, aber gleichzeitig geht es ja in der Praxis darum, Familien, Kinder und Jugendliche mit Orientierung, Beratung und konkreten Unterstützung zu begleiten. Ja, wie würdest du im Kern den Auftrag beschreiben?
Wir haben in Rosenheim für unseren Flyer eine Illustration entwickelt. Mein Mann ist Kunstlehrer, hat uns die gezeichnet nach unseren Vorstellungen. Und ich finde, an der kann man das ganz gut erklären. Weil Lotsen ja irgendwie so aus dieser maritimen Sprache kommen, also irgendwas mit Seefahrt zu tun haben. Und wir versuchen an dieser Illustration immer wieder zu erklären, worum geht es. Also da ist ein erwachsener Mensch und ein Kind zu sehen. Und nebendran, und die stehen an einem so einem klassischen Steuerrad mit Noppeln außen dran und haben das Steuerrad in der Hand. Und nebendran steht ein Mensch, der die Hand ausstreckt und in eine Richtung zeigt. Und dieser Mensch, der die Hand ausstreckt und in eine Richtung zeigt, das würde ich sagen, sind die Verfahrenslotsen oder die Lotsen. Und bei der Seefahrt ist das ja so, dass die Lotsen sich einfach in gewissen Gebieten total gut auskennen. Das heißt, die wissen, wo sind Untiefen, wo sind Strudel, von wo kommt der Wind, wo wird man hingetrieben. Und das versuchen wir zu sein. Also Klienten, die zu uns kommen, vorzuschlagen, in welche Richtung es gehen könnte. Aber die Entscheidung, in welche Richtung es geht, müssen sie selber treffen. Das heißt, sie stehen am Steuer und müssen dann letztendlich die richtige Richtung einschlagen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen was Besonderes auch in den Jugendämtern, dass wir im Prinzip ein freiwilliges Beratungsangebot sind und man kann tun, was wir vorschlagen. Man kann es genauso gut ohne Folgen, aber auch bleiben lassen. Und wir haben so den Anspruch, dass wir uns einfach in den Gewässern, in denen wir unterwegs sind, gut auskennen und den Leuten einfach Ratschläge geben, was man braucht, um wo anlegen zu können. Welche Reihenfolge ist vielleicht sinnvoll, wo ich festmache? Also das heißt, gucke ich, dass ich erst eine Diagnostik bekomme oder versuche ich als allererstes Ausschau zu halten nach Angeboten und stelle dann fest, für das allermeiste, was ich irgendwie übers Jugendamt beantragen kann oder auch über den Bezirk, brauche ich eine Diagnostik. Also kommen wir dazu, okay, die Diagnostik ist doch der erste Punkt. Da versuchen wir einfach gut zu beraten und zu unterstützen und zum Teil auch einfach zu übersetzen, weil das Ganze ja außerdem dieses breite Feld einfach mit ganz vielen Fachbegriffen gespickt ist und da einfach zu übersetzen, was wann wie zu tun ist oder wäre.
Ja, super. Vielleicht brechen wir das nochmal so ein bisschen für mich und auch für unsere Zuhörenden runter. Also es geht um das Sozialgesetzbuch 8 und das Sozialgesetzbuch 9. Und durch den Entwurf des inklusiven SGB 8 entsteht nochmal eine Schnittstelle. Vielleicht kannst du ganz kurz die beiden Sozialgesetzbücher erklären und was das inklusive SGB 8 quasi als Schnittstelle bedeutet.
Genau, also im Moment ist es ja so, dass Kinder mit einer körperlichen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigung oder einer Mehrfachbehinderung ihre Ansprüche im SGB 9 geltend machen können. Während Kinder mit einer seelischen Beeinträchtigung die Ansprüche eben übers SGB 8 geltend machen können. Das heißt, in Bayern, das kommt noch hinzu, ich bin in Bayern tätig, also in Bayern heißt es einmal das Jugendamt oder Kreisjugendamt und wenn es dann nach dem SGB 9 geht, ist es in Bayern, sind das ja die Bezirke. Wir haben ja 7 Bezirke in Bayern. Das ist in Bayern und Nordrhein-Westfalen speziell, so in allen anderen Bundesländern nicht. Deshalb ist die Idee, diese beiden Gesetze zusammenzubringen und Eingliederungshilfe und Jugendhilfe miteinander zu verschränken, in Bayern und Nordrhein-Westfalen auch nochmal ein größeres Projekt vielleicht als in anderen Bundesländern. Und es geht im Prinzip darum, dass Kinder in Zukunft, und das ist die geniale Grundidee dieses Gesetzesentwurfs, Kinder sind Kinder, egal was sie haben oder nicht haben, was sie können oder nicht können, sondern Kinder und Jugendliche gehen für alles, was sie irgendwie an Unterstützung brauchen, in ein Jugendamt. Und in Bayern und Nordrhein-Westfalen ist das eben im Moment anders. Da gehen manche ins Jugendamt und andere gehen zum Bezirk. Und dann ist es absolut spannend, dass es ja einfach auch Kinder gibt, bei denen diese Abgrenzung nicht so einfach möglich ist. Im Moment gilt da bei uns ja der IQ von 70. Das heißt, Kinder mit einem IQ über 70 haben die Zuständigkeit im SGB 8 und im Jugendamt, während die unter 70, einem IQ von unter 70, eben die Zuständigkeit beim Bezirk im SGB 9 haben. Jetzt weiß man aber ja, dass Intelligenztestungen oft unterschiedlich ausfallen, je nach Tageszeit, Verfassung einfach tagesaktueller Form. Und dann kann ein Wechsel zwischen diesen beiden Systemen unglaublich aufwendig sein. Sicherlich in Bayern und Nordrhein-Westfalen noch mal aufwendiger als in anderen Bundesländern. Und von daher ist die Problematik im Prinzip die, dass es im Moment zwei Systeme gibt, die auch noch ganz unterschiedliche Verfahren haben oder zumindest in der Vergangenheit sehr unterschiedliche Verfahren hatten. Und die Idee ist eben, diese komplexen Hilfesysteme miteinander zu verschränken und Leute nicht mehr mit dem einen IQ hierhin und mit dem anderen IQ dahin zu schicken, sondern wirklich eine Anlaufadresse zu haben und an dieser Anlaufadresse möglichst auch nicht dann nach der Eingangstür sich wieder sortieren zu müssen. Also ich habe das mal so erklärt, dass ich gesagt habe, naja, Inklusion wäre, wenn alle durch die Eingangstür des Landratsamtes, des Kreisjugendamtes reingehen und dann zu ihrer zuständigen Person finden. Wenn sie aber links rumgehen müssen, weil sie dem SGB 8 zugeschrieben werden oder rechtsrum, weil sie ins SGB 9 fallen, dann ist das allenfalls Inklusönchen, weil sie vorne durch die erste Tür gemeinsam gehen, aber sich dann doch wieder sortieren müssen. Das heißt aber natürlich auch eine mega Herausforderung für die Jugendämter, weil sie einfach einen ganzen Bereich von Menschen und Hilfen eventuell dazu bekommen, mit dem sie bisher nichts zu tun hatten. Ich hoffe, also damit so ungefähr skizziert zu haben, wie groß die Herausforderung ist.
Ja, wir bröseln das nochmal auf. Also es ist, man hört es schon raus, ein bürokratischer Dschungel und man muss dann quasi als Eltern verstehen, was für Hilfen gibt es überhaupt, was steht mir zu. Und oftmals, würde ich behaupten, scheitert es schon an den Barrieren, dass die Anträge gar nicht erst gestellt werden, weil man gar nicht weiß, was einem überhaupt alles zusteht und weil da halt eben auch einfach ja die Kommunikation fehlt und man von einem zum nächsten geschickt wird. Und ich glaube, das ist dann eure Stelle oder das ist dann quasi diese Schnitt- und Funktionsstelle. Aber um das vielleicht nochmal, du hast ja eben schon mal so schön bildlich beschrieben, um das vielleicht nochmal so ein bisschen bildlich für unsere Zuhörenden zu beschreiben, wie sieht so ein typischer Alltag bei dir aus? Vielleicht kommen wir dann so ein bisschen dahinter.
Also da wir zu dritt in einem Büro sitzen und dafür sind wir unglaublich dankbar, weil es gibt ganz viele Verfahrenslotsen, die sitzen zum Teil in großen Jugendämtern ganz alleine da und haben eine unglaublich spannende, aber auch ganz breite Aufgabe. Wir drei sind unheimlich dankbar dafür, dass wir zu dritt sind und wir tauschen uns ganz viel aus, weil wir alle drei auch aus unterschiedlichen Ecken kommen, also beruflich, professionell aus unterschiedlichen Ecken und ergänzen uns da super. Das heißt, oft ist es so, dass wenn jemand am Abend noch einen Hausbesuch hatte oder irgendein Gremium, einen runden Tisch oder so, wir uns kurz darüber austauschen. Dann ist es so, dass wir relativ viel über E-Mail kommunizieren, Termine vereinbaren, Dokumente hin und her schicken, wir fragen nach Diagnostiken, wenn wir die vielleicht selber lesen wollen, um zu gucken, was steht denn wirklich genau drin. Außerdem ist es so, dass wir alle drei Teilzeit beschäftigt sind. Das heißt, per E-Mail erreicht man uns am besten. Das heißt, wir kommunizieren relativ viel per E-Mail, haben die Telefone an. Da gilt es zum Teil auch wild zu. Wir erleben, dass es Schwankungen gibt. Manchmal sind die Sommerferien oder Ferien sehr ruhig und man hat Zeit, was abzuarbeiten. Manchmal haben andere Menschen in den Ferien aber auch gerade Zeit zum Telefonieren und es geht erstaunlich rund. Wir haben Teamsitzungen, wir drei mit unserer Jugendamtsleitung. Wir sitzen aber auch eben mit dem Team der Eingliederungshilfe im Jugendamt so circa alle 8 Wochen zusammen. Dann sind wir auch noch regional aufgeteilt. Das heißt, wir haben nach unseren Regionen Treffen und versuchen uns gegenseitig aufzuschlauen. Was gibt es wo? Wer weiß von was? Und dann finden einfach Beratungsgespräche statt. Die finden zum Teil bei uns im Landratsamt statt, aber der Landkreis Rosenheim ist ein Landkreis. Das heißt, wir sind tatsächlich auch ziemlich viel in Hausbesuchen unterwegs oder aber an so runden Tischen. Es gibt Probleme in der Schule und alle, die irgendwie was zum Thema beitragen könnten, sind eingeladen und man trifft sich zum Beispiel an der Schule oder im Kindergarten oder wir haben Kooperationstreffen. Das hatten wir am Anfang natürlich ganz viel, um uns selber ein Bild zu machen. Was gibt es denn alles für Träger? Was gibt es für Angebote? Und denen auch vorzustellen, was wir machen. Das wird jetzt ein bisschen weniger, wobei es manche Kooperationspartner gibt, mit denen wir einfach auch gemerkt haben, es ist gut, wenn wir uns zum Beispiel einmal im Jahr austauschen und austauschen, was hat sich verändert, welche Trends bemerken wir. Haben wir irgendwo eben, und da kommt man zu dem anderen Bereich, mit dem wir zu tun haben, Versorgungslücken. Wie können die vielleicht behoben werden? Wo muss man überhaupt hin, wenn man entdeckt hat, dass es eine Versorgungslücke gibt? Wer kann da weiterhelfen? Und dann steht natürlich das lästige Dokumentieren und Statistik führen auch noch auf dem Programm.
Du hattest eben schon Eltern erwähnt. Welche Menschen rufen dich in der Regel so an oder kommen vorbei und haben ein Anliegen?
Es sind tatsächlich viele Eltern.
Ja.
Es sind manchmal Großeltern oder andere Verwandte und bei jungen Erwachsenen tatsächlich auch junge Erwachsene selbst, die anrufen.
Wie sieht's bei Pädagogen und Lehrkräften aus?
Im Paragraphen steht drin, dass wir also diese nicht beraten. In der Praxis sind diese Menschen ja oft Brückenbauern und sagen, ich habe hier eine Familie, aber haben gehört, ihr seid am Jugendamt und die wollen nicht so wirklich bei euch anrufen. Und was machen wir denn dann? Dann ist es manchmal so, dass ich frage, wie wäre es denn, wenn ich einfach zu einem gemeinsamen Termin, zum Beispiel im Kindergarten, komme und Sie als Brückenbauer zu uns agieren und ich erklären kann, dass wir ein freiwilliges Angebot sind und dass man sich anhören kann, was für Ideen ich habe. Und wenn man sagt, das ist nichts, ich kann die Frau nicht leiden oder sonst wie man es auch bleiben lassen kann. Das hilft ganz oft.
Ja. Und mit welchen Anliegen kommen die Familien dann zu dir? Also du wirst jetzt nicht alle Anliegen sagen können, aber was kommt häufig vor?
Also ein großer Trend im Moment sind Familien, die einen Migrationshintergrund haben, wo die Eltern nicht muttersprachlich Deutsch sind, Kinder vielleicht schon eine Diagnose haben oder auch noch nicht und zum Beispiel einen Versuch gestartet haben mit einer Eingewöhnung im Kindergarten, die Eltern dann gesagt kriegen, das geht nicht, der geht hier über Tische und Bänke, der hört nicht auf seinen Namen oder da ist jemand, der braucht viel mehr Unterstützung, das funktioniert so nicht. Dann versuchen wir eben zu gucken, gibt es schon eine Diagnostik, wo genau liegt das Problem und sprechen mit den Kindergärten zum Beispiel und versuchen zu eruieren, ob es vielleicht Kindergärten mit einem anderen Angebot, eine heilpädagogische Tagesstätte oder so gibt, die besser geeignet wäre. Also das ist ein großer Bereich, dass man Familien dabei unterstützt, die richtige Betreuung zu finden, auch Nachmittagsbetreuung, das kommt jetzt auch immer mehr, gerade von Alleinerziehenden, die zum Beispiel in den Ferien was brauchen. Es gibt tatsächlich auch einen kleinen Trend jetzt so seit dem letzten Jahr, dass vermehrt Jugendliche, junge Erwachsene mit psychischen Beeinträchtigungen sich melden, die einfach Fragen haben, wie das irgendwann mit dem Wohnen sein kann, welche Unterstützungsmöglichkeiten es da gibt, die zum Thema Beruf, was kann ich von der Bundesagentur für Arbeit bekommen, sich mit solchen Themen melden. Sowieso das Thema Wohnen für junge Erwachsene ist auch immer wieder ein Thema, auch wenn zum Beispiel junge Menschen bald 18 werden, da so die Vermittlung zum Beispiel in die Betreuungsstelle bei uns im Haus, wenn Leute eben ihre nicht selber geschäftsfähig sein können oder einfach in gewissen Bereichen rechtliche Betreuung brauchen. Das würde ich so sagen, sind die größten Themen eigentlich.
Ich glaube, wir greifen ganz kurz das Wort Trend nochmal auf. Ich weiß, dass du das nicht diskriminierend meinst, weil wir das im Vorfeld schon mal besprochen haben. Da geht es mehr darum, welche Anliegen werden gerade gesehen und wahrgenommen und teilweise eben auch richtig verstanden, aber teilweise werden auch aufgrund von verschiedenen intersektionalen Kriterien, wie halt eben Migration und Behinderung in einer Überschneidung, wird dann oft ein Trauma verkannt und wird das dann halt eben als Behinderung, klassische Behinderung klassifiziert, und dahingehend sind dann halt einfach, das meintest du, glaube ich, mit Trend. Ist auch nochmal ein Thema für sich, wo man ausgiebig drüber sprechen muss und kann. Genau, aber einfach da nochmal zur Klarstellung. Ja, was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen, die vielleicht auch immer wieder auftreten?
Tatsächlich, wenn man Familien hat, die für sich klar das Bild haben, dass ihre Kinder keine integrative oder vielleicht sogar inklusive Lösung in einem Regelkindergarten brauchen, sondern eine Spezialeinrichtung, sage ich mal, und die Plätze bei uns aber unheimlich begrenzt sind und es oft fast unmöglich erscheint, da einen Platz zu bekommen, dass Eltern dann einfach oft unheimlich frustriert sind, zu Recht frustriert sind, weil sie sehen, Mensch, da wäre eine Einrichtung, wir glauben, das wäre die geeignete, aber irgendwie das Gefühl, es führt kein Weg da rein und das kann doch nicht sein, das müssen doch andere auch sehen, dass das die einzige Lösung oder eventuell einzige Lösung für unser Kind ist oder optimale Lösung ist. Und das ist natürlich als Eltern immer schwer mit nicht optimalen Lösungen, sondern ja, vielleicht zweitbesten Lösungen irgendwie fürs eigene Kind zu leben. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also dieses, man würde vielleicht noch die richtigen Bescheide bekommen, aber es fehlen einfach die Plätze. Das ist so aussichtslos ein Stück weit. Ja. Und sicherlich herausfordernd, aber mir ganz viel Freude machend, ist die Kooperation mit Kolleginnen im Jugendamt. Weil wir sind ja eine ganz neue Stelle und wir haben immer eine offene Tür gehabt und das war toll. Am Anfang kamen Kolleginnen und haben Probleme geschildert und das war allermeistens so, dass wir dazu sagen konnten, ja, da habe ich eine Idee zu, pass auf, ruf doch mal da an oder schau doch mal da, ich schicke dir eine Mail mit ein paar Links oder so. Manchmal kamen auch Wurche vorbei, wo wir sagen mussten, naja, das klingt eher so wie allgemeine Lebensberatung, die machen wir eher nicht. Und dadurch, glaube ich, haben wir bei uns im Haus ziemlich schnell, haben Kolleginnen verstanden, bei was man uns fragen kann und dass man uns sowieso immer irgendwie fragen kann. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass manchmal eben dann auch Klienten sagen, oh, jetzt haben wir schon das erste Gespräch miteinander geführt und jetzt sollte ich ein Gespräch mit jemandem anders im Jugendamt führen, ich hätte sie gern dabei. Und dann ist vielleicht eine Kollegin oder ein Kollege ein bisschen skeptisch und sagt, aber ja, das ist das erste Beratungsgespräch und wenn wir da gleich mit zwei Fachkräften sitzen und findest du das nicht ein bisschen viel? Und da habe ich gerade in letzter Zeit total erfreuliche Erfahrungen gemacht, dass ich einfach Kollegen noch mehr erklärt habe, du pass auf, aber genau das steht in meinem Paragraphen drin. Genau das steht drin, dass ich Leute, die sich Begleitung bei einem Gespräch wünschen, das von mir bekommen können. Und ich kann dir nochmal genau erklären, was meine Rolle ist. Und dann kommt manchmal aber so, ja, aber wenn du dann jetzt anderer Meinung bist, wenn du findest, da braucht's eine Hilfe und ich sehe aber den Bedarf nicht, was dann? Und gesagt, indem du das jetzt gerade gesagt hast, ist doch der erste Schritt schon getan. Wir reden darüber. Und wenn du den Bedarf nicht siehst, dann überlegen wir gemeinsam, wenn der Klient trotzdem findet, es braucht eine ähnliche Unterstützung, dann überlegen wir gemeinsam, was es stattdessen sein könnte und wie wir da hinkommen. Also genau das ist unsere Aufgabe und das finde ich total spannend, wenn Leute Konflikte befürchten und wir aber durch gute Kommunikation genau das verhindern können. Also ist herausfordernd und klar haben wir manchmal andere Meinungen als unsere Kollegen, aber dann ja, es ist einfach unsere Aufgabe zu gucken, okay, wer hat wo irgendwas nicht verstanden oder wo fehlt irgendeine Info, um das so verstehen zu können, wie wir das vielleicht verstehen.
Vielleicht gehen wir nochmal auf den Punkt ein, was unterscheidet die Beratung der Verfahrenslotsin von der klassischen Beratung, die man am Jugendamt in Anspruch nehmen würde?
In dem Paragraphen 10b im SGB 8, der unsere Arbeit beschreibt, steht eben drin, dass wir eine unabhängige Beratung bieten. Das heißt, wir sind zum Beispiel sehr sparsam, was die Datenerhebung angeht. Können wir auch sein, weil wir keine Hilfen gewähren. Also ich brauche kein Geburtsdatum. Mir reicht das, wenn jemand sagt, ich bin gerade so und so alt. Und von daher glaube ich, dass da oft ein vertrauensvolleres Verhältnis entstehen kann und mehr Offenheit in den Beratungen, weil man von uns nicht befürchten muss, dass wir diejenigen sind, die sagen, aber weil sie das und das gesagt haben, lehne ich etwas ab. Und wir sind so ein bisschen wie eine Interessensvertretung. Nicht anwaltlich, aber da finde ich wieder dieses Bild ganz gut. Wir stehen neben den Leuten am Steuerrad. Wir stehen ihnen nicht gegenüber. Und ich glaube, das ist wichtig, dass unsere Klienten wirklich das Gefühl haben, da steht jemand neben mir. Und der geht mit mir in die Richtung, die ich letztendlich sage, die ich einschlagen will. Verständlich?
Ja. Ich frage mich, welche Rolle spielt Vertrauen? Also oftmals haben die Familien beim Jugendamt ja schon eine längere Geschichte mit den jeweiligen Mitarbeitern. Positiv oder negativ gibt es, glaube ich, in beide Richtungen. Aber Vertrauen spielt, glaube ich, in generell unseren Arbeitsfeldern immer eine große Rolle. Jetzt hast du gesagt, das ist mit der Datenerhebung bei euch nicht so und es ist eher ein niedrigschwelliges Angebot dahingehend, was natürlich auch Barrieren wieder abbaut. Aber wie sieht es mit der Vertrauensbasis aus?
Wenn immer wir mit irgendwem im Jugendamt reden wollen, brauchen wir eine Schweigepflichtsentbindung und wir können die sehr explizit auslegen, also auch zu sagen, okay, Sie können mit einem Kollegen telefonieren, aber nur dieses eine Thema betreffend. Und ich glaube, durch die Profession, die wir drei alle mitbringen, und unsere Erfahrung aus vorherigen Tätigkeiten, ist es so, dass man schnell spürt, da ist jemand, der anerkennt, was ich zum Beispiel bisher schon geleistet habe. Also das erlebe ich oft, dass es gerade Mütter sind, die anrufen und mir schildern, was sie alles schon getan haben und ich dann nochmal nachfragen sage, und sie haben außerdem noch einen halben Job? Das, was sie gerade beschrieben haben, klingt schon nach einer ganzen Stelle. Also so dieses, ich glaube, das ist die Fähigkeit, die wir haben, anzuerkennen. Wir wissen alle, dass ein Kind mit einer Beeinträchtigung zu haben, wie ein Job ist, weil leider es immer noch so ist, dass nichts automatisch flutscht. Man kann ein Kind meistens nicht einfach so im Kindergarten anmelden, meistens nicht einfach so im Sportverein, sondern muss immer erklären, man muss immer ausholen. Irgendwie ist es immer noch immer besonders. Und das zehrt an Eltern und es ist anstrengend und das Gefühl, diese Geschichten immer wieder erzählen zu müssen. Also das ist uns auch so bewusst, dass wir versuchen, ressourcenschonend umzugehen und zu sagen, okay, jetzt haben Sie mir die ganze Geschichte erzählt. Wenn Sie wollen, rufe ich an den weiteren Stellen zum Beispiel an oder spreche mit den weiteren Stellen, damit Sie die Geschichte jetzt nicht noch zigmal erzählen müssen, weil das ja was mit Eltern macht, das immer wieder ausrollen zu müssen. Und ich glaube, dass wir da einfach die Fähigkeit haben, schnell deutlich zu machen, dass man bei uns ein Stück weit ankommen kann, dass einem zugehört wird und dass wir einfach dadurch, dass wir Interessensvertretung sind, ja, einfach zusichern, wenn Sie das Gefühl haben, Sie brauchen etwas, dann unterstützen wir Sie dabei. Und da kommt natürlich noch eine andere Herausforderung dazu. Natürlich haben wir selber auch eine fachliche Einschätzung. Also wenn jemand kommt und sagt, ich brauche unbedingt eine Haushaltshilfe und ich aber höre, was dieser Mensch noch so alles macht zum Beispiel und ich wirklich Bedenken habe, dass ich denke, ja, eine Putzfrau hätte ich schon auch gerne. Aber also, ist die Indikation dafür jetzt wirklich da? Also das ist ein unheimlich spannendes Feld, finde ich, auch zwischen dieser Interessenvertretung und der eigenen Professionalität und der Einschätzung der Situation. Aber das auch einfach kommunizieren zu können. Und damit habe ich total gute Erfahrungen gemacht, Menschen, die anrufen, auch einfach ehrlich meine Einschätzung sagen zu können und zu gucken, wie können wir dann weiterarbeiten? Weil nur weil ich es anders sehe, ist ja die Empfindung des Klienten nicht weg. Aber man muss es vielleicht nochmal anders kommunizieren und gucken, was man daraus macht.
Ja, also es geht ja um Teilhabe. Welche Bedeutung oder welche Rolle hat Partizipation in dem Prozess?
Also für uns eine total wichtige. Wenn es irgendwie möglich, sinnvoll ist, sprechen wir gerne mit nicht nur die Leute, die bei uns Rat suchen, sondern auch die, die es betrifft. Und das passiert ganz oft automatisch, da wir so viele Hausbesuche machen, weil das ja einfach für diese Familien oft sehr angenehm ist, wenn sie nicht, die meistens schon eher längeren Strecken zu uns in die Stadt Rosenheim finden müssen, sondern wir raus in den Landkreis fahren, dann sind außerdem ist es dann möglich, dass die Kinder zu Hause sind und man nicht irgendwie extra eine Betreuung organisieren muss. Von daher erleben wir ganz viele Familien in alltagsähnlichen Situationen. Und das macht natürlich viel, was so den Eindruck von der Situation und vom möglichen Unterstützungsbedarf betrifft. Und ab einem gewissen Alter, das variiert natürlich auch immer so, wer welche Beeinträchtigung hat, gehört es auf jeden Fall dazu, mit den Menschen selber zu sprechen, also mit Jugendlichen selber zu sprechen. Das finde ich auch, macht total viel Spaß und ist echt spannend.
Hast du auch manchmal das Gefühl, dass Jugendliche oder Familien in diesem Hilfssystem die Orientierung verlieren?
Ja. Das ist auch nicht schwer. Das ist auch nicht schwer, in dem System oder in den Systemen die Orientierung zu verlieren, weil man vielleicht, wenn es eine Diagnose gibt, von lauter Seiten irgendwas zugeworfen kriegt, versucht selber zu recherchieren und sich dann in diesen ganzen Fachsprachen irgendwie verstrickt und nicht weiß, was muss man denn jetzt als erstes machen, schließt sich irgendwas von dem, was man irgendwo gesagt hat, vielleicht sogar gegenseitig aus oder so. Das ist nicht schwer. Und da ist es oft wirklich so eine Sortierarbeit mit den Leuten. Also ich habe oft, wenn ich weiß, okay, wir haben mehrere Themen irgendwie, die angesprochen werden, oft ein großes DIN A3 Blatt Papier dabei und bunte Addings, sodass wir Themen in unterschiedlichen Farben markieren können und auf einem Plakat, das ich hinterher auch noch kopieren kann und dass man sich an den Kühlschrank hängen kann, Aufgaben aufteilen kann, wer kümmert sich um welches Thema, in welchem Zeitrahmen und was haben wir denn alles für Themen. Macht außerdem anschaulich, wie groß diese Aufgabe ist, unter Umständen einen heranwachsenden Menschen da einfach zu begleiten.
Du hast gerade schon gesagt, dass die Kommunikation und die Sprache auch eine ganz, ganz wichtige Komponente ist. Ja, wie wichtig ist das für die Teilhabe der Menschen, dass eben der Prozess, dass sie den kompletten Prozess und eben auch komplett eure Aufgabe und eure Rolle in diesem Prozess verstehen?
Das ist total wichtig, aber auch herausfordernd, das wirklich gut rüberzubringen, weil ja in ganz vielen Köpfen leider immer noch so dieses Ding drin ist, mit dem Jugendamt will man lieber nichts zu tun haben.
Ja.
Und mir ist es schon passiert, dass ich bei einer Familie auf dem Sofa sitze, schon eine halbe Stunde mit der Mutter gesprochen habe, der Vater kommt nach Hause, die Eltern gehen kurz in den Flur, der Vater kommt wieder rein und sagt, Sie sind Jugendamt? Und die Mutter mir hinterher aber eine E-Mail schreibt und sagt, oh mein Gott, wie genial, dass wir sie gefunden haben und endlich habe ich was verstanden und jetzt weiß ich, wie es gehen kann. Das hört sich so komisch an, aber manchmal denke ich, wir Verfahrenslotsen sind auch eine Chance der Imagepflege des Jugendamtes, weil wir eben, wir sind so ein bisschen zahnlose Tiger, weil wir nichts bewilligen, nichts ablehnen, keine Kinder wegnehmen können. Ja, also so, wir stehen einfach den Leuten mit allem, was wir wissen, zur Seite, aber sind nicht dafür verantwortlich, dass es eine Hilfe gibt oder nicht gibt oder dass irgendwie eine brenzliche Situation eintritt oder so.
Würdest du sagen, das sind auch so die größten Missverständnisse, die dir begegnen oder mit denen du konfrontiert wirst, dass dir diese Rolle quasi zugesprochen wird?
Ich glaube, das merken die Leute ganz schnell in dem, wie wir mit ihnen reden und wie wir ihnen gegenübertreten, dass wir nicht die sind, die irgendwie gefährlich sind oder unangenehm sind oder so. Und wenn das doch der Fall ist, passiert natürlich manchmal trotzdem, dass man Klienten hat, die einfach mit dem Telefonat auflegen, weil sie stinkig sind oder so, dann ist es oft ein Missverständnis und zum Teil einfach auch kulturelle Missverständnisse, weil man nicht hat erklären können, wie das bei uns funktioniert. Also zum Beispiel ist es manchen Leuten nicht verständlich, dass man Kinder an allen Kindergärten, heilpädagogischen Tagesstätten, alles, was einem so einfällt, drumherum anmeldet und dann darauf hofft, dass man irgendwo einen Platz kriegt, weil das in anderen Ländern zum Beispiel anders organisiert ist. Und wenn man ein Kind irgendwo anmeldet, dann wird man da genommen und kriegt einen Platz. Das ist für Eltern verwirrend, dass sie ähnliche Formulare für 7, 8 Einrichtungen ausfüllen müssen und hinterher die Rückmeldung kriegen, hier werden sie nicht genommen, hier kriegt ihr Kind keinen Platz und hier auch nicht. Das sind aber oft dann einfach kommunikative oder sprachliche Barrieren, wo wir es nicht geschafft haben, gut zu erklären, was wir können oder was wir nicht können. Also ich kann keine Überholspur bieten. Ne? Es ist manchmal so der Versuch zu sagen, wenn ich die Verfahrenslotsen im Boot habe und an irgendeiner Stelle taucht deren E-Mail-Adresse auf, dann geht vielleicht irgendwas schneller oder besser. Das funktioniert, ich sag was, Gott sei Dank, meistens nicht, weil das wäre irgendwie auch für die Systeme irgendwie wieder ungut, wenn es tatsächlich für manche Menschen oder E-Mail-Adressen Überholspuren gäbe.
Ja, das klingt auch, als hätte man oder als hätten die Menschen teilweise Erwartungshaltung an deine Rolle, die in der Praxis kaum erfüllbar sind.
Aus Frust heraus, ja. Das ist nicht boshaft oder so, sondern einfach aus dem Frust heraus und aus der Verzweiflung heraus irgendwie nicht das Passende zu finden.
Ich mache mal einen Schwenker zu einem anderen Thema oder beziehungsweise ist dasselbe Thema, aber nochmal ein bisschen andere Richtung. Was glaubst du, müsste sich verändern, damit die Verfahrenslotse nicht nur als Übergangslösung verstanden werden, sondern als fachlich wichtige Struktur im inklusiven Hilfssystem?
Die Frage ist insofern tricky, weil mit diesem neuen Gesetzesentwurf ja im Prinzip die Frage ist, da gibt es ja sowas, das heißt Länderöffnungsklausel. Das heißt im Prinzip, dass Bayern und Nordrhein-Westfalen in diesen Gesetzesentwurf reinverhandelt haben, ja, ihr könnt das alle machen, aber ob wir bei uns tatsächlich SGB 8 und SGB 9 so zusammenwachsen lassen, wie sich das die meisten wünschen und vorstellen, schauen wir mal. Am Anfang war das ja einfach nur eine zeitliche Geschichte, dass die beiden Bundesländer sich im Prinzip mehr Zeit erwünscht haben, weil sie gesagt haben, puh, das sind bei uns andere Strukturen, das kriegen wir so schnell nicht hin wie andere Bundesländer. Und jetzt in dem Referentenwurf, der vorliegt, hat die Länderöffnungsklausel keine zeitliche Komponente mehr. Das heißt, wenn die Länder tatsächlich Gebrauch davon machten, diesen Prozess hinauszuziehen, dann braucht es uns weiter, weil dann fällt die Aufgabe des Zusammenwachsens ja nicht weg. Weil die Idee war ja, dass es Verfahrenslotsen gibt, die diesen Prozess der Transformation, des Zusammenwachsens von Eingliederungshilfe und Jugendhilfe begleiten. Wenn aber dieses Zusammenwachsen nicht so stattfindet, wie das Gesetz das ursprünglich wollte, dann können wir ja nicht wegfallen. Dann wird es uns weiter brauchen, weil es weiterhin diese Probleme dieser zwei Systeme hat. Wenn die Länderöffnungsklausel gebraucht würde, braucht es Verfahrenslotsen sowieso weiterhin. Und glaube ich, was außerdem einfach für uns spricht oder zeigt, dass wir Bedarf haben, wir haben unheimlich hohe Nachfragen. Also gerade bei uns im Landkreis Rosenheim haben wir Fallzahlen, die sind Wahnsinn. Wir haben zeitweise, können wir nicht unsere eigenen Regionen bedienen, sondern helfen uns gegenseitig aus, weil es mal in einer Region gerade so viele Anfragen gibt, dass man das nicht alleine bearbeiten kann. Das zeigt ja einfach, der Bedarf ist da. Die Leute freuen sich, endlich jemanden gefunden zu haben, bei dem sie all diese Fragen loswerden können und die mit ihnen gemeinsam durch diesen Dschungel durchlotsen. Von daher können wir uns im Moment schwer vorstellen, dass wir dass es tatsächlich dazu kommt, dass man sagt, jetzt wissen alle, wie es geht, die Systeme sind so gut miteinander verflochten, es braucht keine Verfahrenslotsen mehr. Also gerade in Bayern scheint der Augenblick oder diese Situation weit, weit weg, ehrlich gestanden.
Ja, vielen Dank. Du hattest eben schon mal das Wort tricky erwähnt. Das möchte ich direkt aufgreifen und ein Spiel mit dir machen und ein paar Spannungsfelder noch ein bisschen zuspitzen. Jetzt geht es nicht um zwei Systeme, jetzt geht es um zwei Begriffe. Also ich nenne dir immer zwei Begriffe und du darfst dich spontan für einen der beiden entscheiden. Du hast einen Joker, das bedeutet, du darfst einmal beide Begriffe wählen oder keinen von beiden. Eine Begründung ist nicht notwendig am Ende des Spiels. Wenn du dann gerne noch was näher erläutern willst, können wir da nochmal dann drauf eingehen und ausgiebiger drüber sprechen. Bist du bereit?
Mhm.
Okay. Einzelfallhilfe oder Strukturentwicklung?
Beides.
Oh je. Beratung oder Begleitung?
Begleitung.
Nähe oder professionelle Distanz?
Professionelle Distanz.
Jetzt hast du keinen Joker mehr. Gesetzliche Grundlage oder Lebenswelt?
Lebenswelt.
Partizipation oder Zuständigkeit?
Partizipation.
Reformtempo oder Sorgfalt?
Reformtempo.
Schnittstelle klären oder Systeme zusammenführen?
Systeme zusammenführen.
Kommunale Steuerung oder individuelle Unterstützung?
Individuelle Unterstützung.
Heilpädagogische Arbeit oder Sozialverwaltung?
Heilpädagogische Arbeit.
Sehr gut. Wir sollen nie was kommentieren. Toll. Antragstelle oder Teilhabeplanung?
Teilhabeplanung.
Verbindliche Strukturen oder flexible Lösungen?
Flexible Lösungen.
Systemkritik oder Systemgestaltung?
Systemgestaltung.
Verwaltungssprache oder einfache Sprache?
Einfache Sprache.
Fachliche Unabhängigkeit oder institutionelle Einbindung?
Fachliche Unabhängigkeit.
Und die letzte, Pragmatismus oder Idealismus?
Pragmatismus.
Super, vielen Dank. Ja, das ging ja zack, zack, wenn ich nicht immer ein bisschen Kommentare eingeworfen hätte. Sehr, sehr gut. Möchtest du einen oder mehrere der Begrifflichkeiten noch ein bisschen näher erläutern oder definieren?
Ich hatte gerade das Gefühl, dass ich eine Zickzacklinie aufgemalt habe. ich hätte auch noch zwei weitere Joker gebrauchen können, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch.
Jetzt was einzeln rauszupicken, glaube ich, passt gerade gar nicht. Ich fand's gut so.
Ja, da macht ja auch keiner einen Strick draus. Also wir wissen, dass das Spiel, dass es so ein bisschen herausfordernd ist. Aber dafür hast du es sehr, sehr gut gemeistert. Du bist ja Heilpädagogin, hast du eben erzählt. Und ich glaube, dass das nicht die typischste Profession in diesem System ist. Aber ich denke, dass es für uns trotzdem interessant ist, zu hören, welche Kompetenzen bringen Heilpädagogen für die Stelle der Verfahrenslotsen mit und wo grenzen wir uns dann nochmal ein bisschen von den anderen Professionen ab, vielleicht von Sozialarbeitern?
Diese Abgrenzung fällt mir nicht so leicht, da ja die drei, die im Kreisjugendamt arbeiten, sehr unterschiedliche Professionen haben. Also ich bin Heilpädagogin, mein Kollege ist Diplompädagogin und Pädagoge und meine Kollegin hat einen Fachwirt in Sozial- und Gesundheitswesen. Wir haben, und das ist, glaube ich, dann auch für die Stelle der Verfahrenslotsen ganz spannend, einfach langjährige und sehr unterschiedliche vorherige berufliche Erfahrung oder persönliche Erfahrung.
Ja.
Ich glaube aber, was auf jeden Fall hilft, ist die Offenheit, die wir mitbringen. Das finde ich schon das Besondere, einfach auf alle Menschen möglichst vorurteilsfrei zuzugehen. Und das kam gerade vielleicht auch, dieses unvoreingenommen, pragmatisch, kleine Schritte wertschätzend. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, so kleine Fortschritte wertschätzen zu können und zu sehen, überhaupt zu sehen und dann zu wertschätzen. Ja, und wenn ich so überlege, ich habe im Studium kein einziges Behindertenbild auswendig gelernt. Das war, glaube ich, früher mal so der Fall. Und von daher, wir haben es mit so vielen unterschiedlichen Beeinträchtigungen zu tun. Und jeder Mensch hat seine individuelle Geschichte. Und da einfach nicht nach Rezept arbeiten zu wollen, ist natürlich in einer Behörde, die einen Katalog von Hilfen hat und in diesen Katalog muss man reinpassen, schon herausfordernd, aber auch spannend, an welchen Stellen man dann eben diesen fertigen Katalog so an die Bedarfe einer Familie oder eines Menschen anpassen zu können. Und ich glaube außerdem, dass wenn ich sehe, ich berate Menschen zwischen 0 und 27, das sind Eltern, die haben vielleicht noch vor der Geburt einen Gentest gemacht und erfahren, dass sie eventuell ein Kind bekommen, das eine Beeinträchtigung haben wird. Also so, das könnte der Anfang sein. Oder eine Familie wendet sich an uns und sagt, wir haben gesagt gekriegt, wir sollen eine Diagnostik machen. Was ist ein Vor- und Nachteil von Diagnostik? Und da einfach jemanden brauchen, mit dem sie sich austauschen können. Aber eben auch bis zu diesem Schritt, okay, wie geht alleine leben, wie geht Arbeit oder welche Möglichkeiten habe ich? Also dieses große Feld und die Vielfalt einfach, mit der wir es zu tun haben. Also ich glaube, das ist schon was Heilpädagogisches, auch einfach mit Vielfalt und Diversität gut umgehen können und darin auch einfach was unglaublich Spannendes an diesem Beruf irgendwie zu erkennen.
Ja, ich würde daraus tatsächlich gerne den Gedanken formulieren, Inklusion beginnt nicht erst da, wo der Antrag bewilligt wird, sondern dort, wo Menschen Zugang, Orientierung und auch Gehör finden. Welche Bedeutung würdest du diesen Gedanken deiner Arbeit geben?
Das finde ich total wichtig, weil es steht ja gar nicht immer ein Antrag als Zielergebnis da. Das kann in manchen Fällen so sein, aber oft ist es ja so, dass man Menschen durch ein gutes Gespräch, bei dem sie wirklich anknüpfen oder andocken können, schon in eine Richtung stupsen kann oder aus einer Richtung, die sie schon eingeschlagen haben, wieder rausbringen können. Und dann braucht es vielleicht gar keinen Antrag, sondern nur jemanden, der mal die Frage stellt, ob es vielleicht auch anders ginge. Zum Beispiel, weil man ja oft einfach sich auch nicht so gut mit anderen Menschen austauschen kann über seine eigene Situation. Und wenn dann jemand sich Zeit nimmt und sagt, ich höre mir einfach mal an, wie es ihm geht und wir überlegen mal gemeinsam, wie es anders gehen könnte, dann ist das mega wichtig, dass man erstmal irgendwo ankommt und gehört wird. Und da kann am Ende eine Antragstellung bei rauskommen, aber muss es überhaupt gar nicht.
Welche Chancen siehst du in diesem Prozess?
Ich sehe die Chance, dass Eltern vielleicht weniger erklären müssen, weniger ausholen müssen, warum sie gerade da sind und welche Hilfe sie brauchen. Dass es einfacher ist, dass man die Menschen, mit denen man es zu tun hat, im Amt kennt. Und dass, glaube ich, immer einfacher ist, Besserungen in Lebenssituationen zu bringen, wenn man sich gegenseitig sieht und miteinander wirklich persönlich spricht. Ja, ich hätte auch die Hoffnung, dass dadurch ein Bürokratieabbau passiert. Und dass es nicht einzig und allein darum geht, und das ist leider das, was aktuell politisch irgendwie immer wieder so durchklingt, dass das irgendwie alles nur unter dem Deckmantel der Sparmaßnahmen passiert, sondern dass der ursprüngliche Gedanken dieses Prozesses nicht verloren geht, dass man eine Lebensverbesserung in die belastende Situation von, möglicherweise belastende Situation von Familien bringt und dass es nicht darum geht, Geld zu sparen. Das war nicht die ursprüngliche Idee, definitiv nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, nochmal zu formulieren, was man sich von der Politik wünscht. Was würdest du gerne Familien mitgeben, die sich aktuell in einem unübersichtlichen Hilfesystem befinden?
Wenden Sie sich an Ihr Jugendamt und fragen nach dem Verfahrenslotsen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das niemand ist, der mit ganz wenig Stunden einfach nur an seinem Türschild dran stehen hat, Verfahrenslotse, sondern dass das jemand ist, der wirklich als Verfahrenslotse arbeiten darf und dass Sie den im Amt finden, weil er nicht irgendwie nur undercover tätig ist. Gibt es leider auch. Ja, genau. Verfahrenslotsen kontaktieren und um Hilfe suchen. Sie machen in aller Regel einen extra Job neben ihrem vermutlich sowieso schon da seienden Job. Und es gibt Leute, die sehen und die wissen, dass das zum Teil einem in den Wahnsinn treiben kann, was alles zu tun, zu beantragen ist. Und halten Sie durch, suchen Sie sich Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben, um zu erfahren, dass Sie damit nicht alleine sind und dass es Wege daraus gibt und dass es Leute gibt, die wirklich gerne dabei Unterstützung Lösungen zu finden.
Du hast es gerade schon angedeutet, aber vielleicht hast du noch einen Satz. Was würdest du dir von den Jugendämtern wünschen?
Offenheit gegenüber unterschiedlichen Professionen im insgesamt sozialen Bereich. Also es gibt Heilpädagoginnen, die können sich vorstellen, im Jugendamt zu arbeiten. Und ich glaube, dass unterschiedliche Professionen und deren unterschiedlichen Blickwinkel ganz oft hilfreich sein können. Also einfach eine Offenheit und Mut. Ich glaube, im Moment braucht es Mut zu sagen, jawohl, wir haben verstanden, da ist ein Reformprozess im Gange, der verlangt, dass wir uns mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen. Und es ist nicht so schlau, die Hände in den Schoß zu legen und zu gucken, was aus einem Referentenentwurf wird, sondern alle jetzt schon geltenden Reformstufen sind Anlass genug, sich auf den Weg zu machen, mehr Inklusion in Jugendämtern zu leben.
Ich formuliere jetzt noch eine bisschen kritische Frage. Glaubst du, dass die Verfahrenslotsen eine Art Pflaster sind für die Brüche im Hilfssystem? Oder ein Bindeglied vielleicht eher als ein Pflaster?
Ja, oder Aufzeiger, weil darüber haben wir jetzt noch nicht so viel gesprochen. Der zweite Teil unseres Paragraphen ist ja eben im Prinzip die Struktur, also Jugendämter dahingegen zu beraten, wo funktioniert was im System nicht und dann zu überlegen, wohin muss diese Info, damit sich daran was ändert. Und das ist total spannend und funktioniert aber. Also die Erfahrung haben wir schon gemacht. Das funktioniert, wenn man rausfindet, an wen man sich wenden muss. Und dann kann man systemisch oder in dem System was verändern und einfacher machen. Und das ist wichtig und darin liegt eine Funktion von Verfahrenslotsen, die nicht zu unterschätzen ist. Leider liegt dieser Bereich bei manchen brach, weil man denkt, man kann diesen Bereich nicht angehen, solange nicht ein gültiges Gesetz da ist. Ich glaube aber, dass das falsch ist, weil eben die Probleme sind da und es kann schon jetzt an Lösungen gearbeitet werden. Von daher glaube ich, wir Verfahrenslotsen sind kein Pflaster, sondern eher Aufzeiger von Lücken und Ideengeber für Lösungen vielleicht in diesem Bereich.
Du hattest gerade gesagt, den einen Punkt haben wir noch nicht konkret angesprochen. Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörenden gerne mitgeben würdest, wo du den Blick gerne zum Schluss jetzt nochmal drauf lenken möchtest, wo du sagst, ja, das ist eigentlich das, was du gerne noch sagen würdest oder was irgendwie noch Raum und Platz finden muss?
Mir macht tatsächlich diese Zweiteilung, also einerseits Beratung, Begleitung von Klienten viel Spaß und andererseits diese strukturelle Arbeit. Und ich glaube, manchmal tun wir Jugendämtern Unrecht. Ich höre von Kolleginnen und Kollegen, die Verfahrenslotsen sind, dass sie sich im Absatz 2, also in diesen strukturellen Lösungen, auf den Weg machen. Es gibt Kolleginnen, die bieten Fortbildung für Mitarbeiter im Jugendamt an. Das machen wir auch. Wir haben Basismodul gemacht, wo all unsere Kolleginnen einen Block durchlaufen haben, Integration im Unterschied zur Inklusion, weil wir festgestellt haben, wir benutzen Begriffe, aber haben ganz unterschiedliches Verständnis. Und andere Kollegen bieten andere Fortbildungen zu unterschiedlichen Beeinträchtigungen an, zu unterschiedlichen Therapieansätzen. Da passiert an manchen Jugendämtern schon viel. Und ich glaube, das ist wichtig zu sehen und wertzuschätzen, dass es Menschen gibt, die Freude daran haben, sich einfach ihr Wissen zu erweitern und sich zu öffnen. Und ich glaube, das ist wichtig, das wertzuschätzen, um da Mut zu machen, dass das mehr Jugendämter sich trauen, in diesem Bereich einfach vorwärts zu gehen und zu sagen, egal wie dieses Gesetz letztendlich aussehen wird, mehr Inklusion muss es so oder so geben. Also machen wir uns auf den Weg, was brauchen wir dafür?
Ich hatte die Frage eben schon mal formuliert, aber ich versuche sie jetzt nochmal irgendwie einzuspielen, weil ja viele unserer Zuhörer auch sich im Professionsfeld der Heilpädagogik bewegen. Was glaubst du, was die Profession der Heilpädagogik für eine wichtige Ressource mit sich bringt, die im Prozess der Verfahrenslotsen gut sind, wichtig sind?
Also ich glaube, dass ich Heilpädagogin mit meinen Erfahrungen bin. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, das Besondere oder das Wichtige sind die Heilpädagogen, sondern ich glaube, das Wichtige sind Menschen mit unterschiedlichen Professionen, ihren persönlichen Erfahrungshintergründen, beruflichen Erfahrungshintergründen, ihrer Haltung, ihrer menschlichen Haltung. Ich glaube, das ist das Wichtige und Ausschlaggebende beim Verfahrenslotse sein und Heilpädagogin im Jugendamt sein.
Ja, finde ich gut, dass du das nochmal so formuliert hast. Kennt man einen Heilpädagogen? Ich glaube, es gibt viele Parallelen, die wir haben, die unsere Profession mit sich bringt. Aber natürlich sind wir auch ganz individuell. Und ob wir wertschätzend und aufgeschlossen unserem Gegenüber sind, das hat was mit uns selbst und unserer Haltung zu tun und weniger mit unserer Profession. Wünschenswert wäre es natürlich. Aber ich glaube, das hast du ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja, Jana, das ist eine Frage, die stellen wir all unseren Gästen. Und zwar, gibt es einen Film, Musik, einen Podcast oder ein Buch, was dich in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit bewegt hat oder was du unseren Zuhörenden gerne empfehlen möchtest?
Das ist schon eine ganze Weile her, aber ich glaube, die größten Aha-Effekte hat für mich als Studentin damals das Lesen des Buches von Axel Brauns, Buntschatten und Fledermäuse, gehabt. Und irgendwie komme ich da ganz oft gedanklich wieder drauf zurück, weil es einfach so viele Aha-Momente gegeben hat, weil ich parallel mit Menschen im Autismus-Spektrum gearbeitet habe und Dinge wiedererkannt habe und ich glaube auch verstanden habe.
Sehr gut. Buntschatten und Fledermäuse. Ja, jetzt sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen lieben Dank, Jana Miller, für deine offene und fachliche und auch das spannende Gespräch und die Einblicke in die Arbeit der Verfahrenslotsin. Wir haben heute darüber gesprochen, wie anspruchsvoll die Orientierung in komplexen Hilfssystemen für Familien sein kann, welche Rolle Verfahrenslotsin im Reformprozess und in der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe spielen und weshalb heilpädagogische Perspektiven an den Schnittstellen wertvoll sein können und wie viel auch unsere individuelle Perspektive ausmacht. Ja, an unsere Zuhörenden, wenn du Rückmeldungen hast, Anregungen oder Themenwünsche, schreib uns gerne eine Mail oder über die Kanäle des BHPs. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Irgendwas mit Menschen. Tschüss!